Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist heute Bernhard Schaffer zu Gast. Wir plaudern über das Leben, über das Lebenselixier der Österreicher, den Kaffee und auch über Privates. Bernhard Schaffer, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Bitte unbedingt.
Das freut mich. Bist du ein waschechter Oberösterreicher und wenn ja, wo wurdest du geboren?
Ich bin ein waschechter Oberösterreicher, bin in Linz geboren, Linz aufgewachsen und dann als klassischer Oberösterreicher nach Wien zum Studieren gegangen.
Was hast du denn studiert?
Wirtschaft auf der WU Wien, habe dort Fokus auf Entrepreneurship Innovation gehabt, habe ein kurzes Intermezzo in Architektur gemacht, haben wir dann gedacht, okay, mach doch wieder weiter Wirtschaft und ja, bin dann in Wien geblieben.
Wenn man deinen Lebenslauf bzw. deine Karrierestationen so ein bisschen betrachtet, da ist einiges dabei, was du ausprobiert hast, so von der Formel 1 Crew zum Marketing bei Red Bull zu Startups. Und jetzt Geschäftsführer, berichte uns ein bisschen von deinem Karriereweg.
Ja, es ist kein klassischer wahrscheinlich. Ich habe immer schon Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, da kann ich was lernen, beziehungsweise einfach Sachen, die ich noch nicht kennt habe. Die Formel 1 Setup Crew, das war damals mit einem großen Caterer aus Wien, die der ganzen Formel 1 quasi nachgefahren sind. Da war eigentlich die Idee, ich möchte unterschiedliche Länder sehen und dabei Geld verdienen. Das hat eigentlich ganz gut gepasst und dann ist weitergegangen. Michael Page, das war ein Ausflug in, ich möchte mal Consultant sein. War ein kurzes Intermezzo und dann hat eigentlich bei Red Bull, das war Red Bull Mobile, also der Handytarif, das war Kurzschlussreaktion, weil Freunde von mir gesagt haben, das ist ganz cool dort zu arbeiten. Und ich dachte, na, dann bewerbe ich mich halt. Und dann bin ich dort hängen geblieben quasi ein bisschen und war eine coole Erfahrung und das ist auch das, was man quasi gern immer mitnimmt und da habe ich halt sehr viel auch gelernt. Und dann habe ich aufgrund meines Studiums eher in diese Startup-Richtung geschaut, war bei einem Wiener Startup unterwegs im Marketingbereich, weil mir das sehr interessiert hat, so Suchmaschinenoptimierung, Webseiten bauen und so weiter. Also es mag vielleicht für manche langweilig klingen, aber es ist echt cool. Und ja, dann habe ich wieder auf die Seite gewechselt, Startup Consultant. Also da hat sich so eine gewisse Linie schon entlang gezogen. Habe dann 6 Monate Auszeit in Südostasien gemacht, weil warum nicht? Wollte Digital Nomad werden. Das hat nicht ganz geklappt. Und bin dann wieder retour gekommen und habe mich im Prinzip selbstständig gemacht als Startup Consultant in diesen Bereichen. Und habe das seit 2018 gemacht, nebenbei selber noch ein paar eigene Webseiten quasi produziert und bin dann vor 2,5 Jahren zu einem Startup-Inkubator in Linz gekommen, weil ich wieder mal unter Leute sein wollte nach Corona und Co. Und dann ist mir quasi der Kaffee reingelaufen, wobei das ist eh schon eine lange Geschichte, weil zu dem bin ich eigentlich gekommen, weil einer meiner besten Freunde, mit dem war ich 15 Jahre lang in einer WG in Wien. Und seine Eltern haben halt quasi das Kaffee-Business gehabt und die wollten jetzt dann auch einmal in Pension gehen. Und wir haben immer schon gesagt, na, irgendwas wollen wir mal gemeinsam machen. Sei es irgendein Kaffee oder irgendeine kleine Bar. Ja, und dann hat es irgendwie geklappt. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Und so haben wir dann Malongo übernommen.
Jetzt ist auf der einen Seite das Marketing. Mhm. Was fasziniert dich daran?
Das Faszinierende ist für mich jetzt nicht das, ich will was verkaufen, sondern eigentlich das, dass man herausfinden möchte, was für Probleme hat ein Kunde oder eine Kundin, wie kann ich das lösen und wie kann ich es am besten kommunizieren. Also es ist quasi das Reindenken in unterschiedliche Zielgruppen, und dann Lösungswege zu finden, die nicht nur mich als Firma unter Anführungszeichen glücklich machen, sondern, und das ist der beste Weg, Marketing zu machen, dass auch die Kunden und Kundinnen glücklich sind. Weil dann hat man das sogenannte Word of Mouth, das ist quasi Weitererzählen, das ist eine coole Marke, das ist ein cooles Produkt und das ist das beste Marketing, das man machen kann.
Und auf der anderen Seite die Startups.
Genau.
Was ist da, was die bewegt?
Startups, das ist das, wo ich immer wieder fasziniert bin von den Startups, die ich betreuen darf, wie man auf Ideen kommt, wie man auf Geschäftsmodelle kommt, wo ich nicht einmal weiß, quasi jetzt vor allem im KI-Bereich, das ist ja jetzt explodiert, da habe ich mich vorher auch nicht auskennt. Und dann kommen halt die Leute her und sagen, hey, ich kann jetzt das machen, ich kann das machen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man Leute unterstützen kann, die eine Vision haben, die für eine Idee brennen, und zwar wirklich brennen, und man da quasi ein bisschen eine stützende Hand geben kann, damit sie nicht die Fehler machen, die man vielleicht selber schon öfters gemacht hat und so vielleicht schneller vorankommen.
Gibt's noch eine Idee, wo du sagst, boah, einmalig, noch nie gehört, oder ist schon immer, dass man sagt, okay, so ähnlich, habe ich schon mal gehört, kenne ich schon, gibt's schon?
Im KI-Bereich ist es zum Teil so, dass man natürlich öfter die Ideen hört, aber vor allem, wenn man jetzt Richtung ja Hardware-Bereich geht, wir haben ein Startup, die einen Biogasreaktor bauen wollen. Ich meine, kenne ich mich nicht aus, aber es ist eine super Idee. Also das ist schon das, wo man sich denkt, boah, das ist cool. Und trotzdem auch, es sind sehr viele Expertinnen in ihrem Bereich, also Programmierinnen und so weiter, und in dieser Welt bewege ich mich nicht, und wenn mir die eine Idee erzählen, dann ist es eigentlich meistens so, wenn man dachte, boah, coole Sache.
Startups sind eine eigene Welt. Kann man mit Traditionsunternehmen nicht vergleichen, oder?
Ist eine eigene Bubble. Aber nichtsdestotrotz, auch Traditionsunternehmen haben gewisse Ansätze, Startup-mäßig zu denken, was auch wichtig ist, weil sie müssen auch irgendwo überleben. Also es ist quasi, wenn man das so sagen kann, das Beste aus beiden Seiten wäre ideal, dass man ein Traditionsunternehmen hat und ein Startup.
Du bist selbstständig als Trainer tätig. Was lehrst du oder wo unterstützt du?
Das ist vor allem im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Website, Funnelmanagement heißt das, sind jetzt sehr Passwörter, aber im Endeffekt geht es darum, wie kann ich meinen Online-Auftritt so aufstellen, dass ich Kunden bekomme, beziehungsweise meine Brand nach außen tragen kann, und wie kann ich quasi diese Personen, die bei mir auf der Webseite waren, zu potenziellen Kunden machen.
Und eigentlich hauptberuflich bist du geschäftsführender Inhaber der Bertha Redl GmbH. Wer seid ihr und was macht ihr?
Genau, das bin ich auch. Die Bertha Redl GmbH, ich sag's immer so nett, ist ein 71 Jahre altes Startup. Kollege und ich haben, also der Franz und ich haben im August letzten Jahres die Bertha Redl übernommen. Die Bertha Redl kommt aus dem Großhandel an und für sich, ist ein Linzer Traditionsunternehmen. Und die haben sich die letzten 15 Jahre auf Kaffeehandel beziehungsweise auf die Kaffeemarke Malongo spezialisiert, damit sie in Österreich und Deutschland verkauft werden kann. Und das haben wir übernommen und da schauen wir jetzt, dass wir startup-mäßig wachsen.
Das bedeutet?
Das bedeutet, wir haben alle Herausforderungen, die die Startups auch haben, die ich betreue, was lustig zum Teil ist. Das bedeutet aber auch, dass wir die Marke Malongo, also es ist ein sehr hochqualitativer Kaffee und ein Kaffee mit sehr starken Werten. Also es ist Fairtrade, Bio und Social Impact, und das ist auch in der DNA von Malongo drinnen. Deswegen ist es auch was, wo wir sagen, Kaffee ist Kaffee. Und wenn man, kann man natürlich um 30 Cent einen Kaffee kaufen oder 45 Euro das Kilo. Wichtig ist, dass die Qualität passt und dass man auch mit dem Kaffee was Gutes unter Anführungszeichen tun kann.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Mitarbeiter keine. Wir sind ich und der Franz. Dadurch, dass ich eben aus diesem Startup-Bereich komme, kann ich sehr viel automatisieren, was normalerweise Mitarbeiterinnen benötigt. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Ziel, dass wir wachsen. Da brauchen wir Mitarbeiterinnen. Das heißt, wir wollen an und für sich 2 bis 3 Mitarbeiterinnen anstellen.
Das heißt, deine Agenten sind sehr vielfältig.
Es ist vom Geschäftsführer über den Logistikleiter bis zum Einkäufer. Aber das ist gerade das, was für mich irgendwo auch Spaß macht, weil ich finde, man muss das selber mal alles gemacht haben, um dann zu wissen, was brauche ich denn überhaupt für Mitarbeiterinnen, was brauche ich für Mitarbeiter und wie kann ich dir am besten helfen in ihrem Job dann.
Wie viele Tassen Kaffee trinkst du täglich?
Kommt aufs Stresslevel drauf an, es kann schon mal 10 sein.
Österreich ist ein Kaffeeland, oder? Also
absolut. Also die österreichische Kaffeehauskultur oder die Wiener Kaffeehauskultur ist natürlich ein Kulturgut, hat seine Vor- und Nachteile, ist ein sehr heiß umkämpfter Markt, aber es ist schön, einfach auch diese Kultur zu genießen.
Die Preise für den Kaffee sind ja schon sehr hoch. Wird der Kaffee das neue Gold? Wie wird sich das entwickeln?
Also wenn man sich jetzt den Goldpreis auch noch anschaut, dann wird es schwierig, glaube ich. Ja, der Kaffeepreis ist, so hoch war er noch nie, wirklich in der gesamten Zeit quasi. Es hat in die 70er Jahre mal einen relativ hohen Preis gegeben. Das Schade ist, man weiß es nicht. Das ist echt das Schockierende, weil es gibt gewisse Ernteausfälle, dann gibt es sehr große Spekulationen auch. Natürlich mit einer unruhigen Weltlage, sage ich mal, wird es auch nicht unbedingt einfacher. Aber es wird 2025, würde ich einmal sagen, der Preis gleich hoch bleiben, leider.
Kaffee ist ja nicht gleich Kaffee. Du hast schon gesprochen, ihr habt einen sehr hochwertigen Kaffee. Aha. Welche Sorten gibt es da oder setzt ihr auf Arabica-Bohne oder und welche Produkte gibt es auch bei euch?
Es gibt im Kaffee-Business quasi gibt's zwei Bohnensorten, das ist die Arabica und die Robusta. Die Arabica, muss man sich vorstellen, das ist die leicht säuerlich-floraler Geschmack, also da sind sehr viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen drinnen. Die Robusta ist immer das leicht bittere im Endeffekt. Das heißt, wir haben sowohl als auch, wir haben Pure Arabica, also quasi 100% Arabica, aber wir haben auch Mischungen mit Robusta gemeinsam. Wir haben prinzipiell so das, ich sag mal, klassische Kaffeeangebot, was jetzt die Ausprägung betrifft. Das heißt, wir haben ganze Bohne, wir haben gemahlenen Kaffee. Wir haben aber auch ein eigenes Kaffee-Pot-System. Das heißt quasi, wir haben die 1-2-3 Espresso heißen die. Die sind aus Naturbarbier. Das heißt, ich kann es in Biomüll schmeißen. Dieses System gibt's schon seit knapp 10 Jahren. Und das ist auch das Schöne bei Malongo an und für sich, die setzen sehr stark auf eben Nachhaltigkeit, auf wir wollen etwas produzieren, das ich nicht wegschmeiße, sondern dass ich das weiter genießen kann. Das heißt, die haben zum Beispiel auch eine Kaffeemaschine produziert, wo ich die Pots verwenden kann, die in Frankreich produziert wird und wo jedes einzelne Teil ausgewechselt werden kann. Das heißt, ich muss nicht die Maschine wegschmeißen, sondern ich kann einfach das Teil auswechseln.
Und ihr legt eben Wert, wie du erwähnt hast, auf Bio und Fair. Kennt ihr all eure Kaffeebauern?
Wir kennen quasi alle unsere Kaffeebauern, ja, beziehungsweise der Einkauf von Malongo. Also ich war leider noch nicht dort, aber das ist ein Plan. Das Ziel, und das hat eigentlich 1992 schon angefangen bei Malongo, mit Fairtrade Kaffee, mit dem Label Fairtrade Max Havela. Da ist quasi das erste Mal so aufgepoppt, Malongo will Fairtrade und Bio-Kaffee machen. Und diese Partnerschaft ist eben die letzten Jahre gewachsen, und zwar so gewachsen, dass Malongo mittlerweile der größte Bio-Fairtrade-Kaffeeanbieter in Frankreich ist. Und ich war letztes Jahr in Nizza, habe mit natürlich den Personen dort sprechen können, und die leben das auch. Und das ist das Schöne, wenn man da ein Produkt hat, wo man dahinter stehen kann. Sie schauen, dass sie mit Kooperativen zusammenarbeiten, also jetzt nicht quasi die günstigste Bohne im Weltmarkt zu kaufen, sondern mit Kooperativen zu arbeiten, dort nicht nur das Fairtrade-Denken quasi hochhalten, sondern auch zurückzugeben. Also quasi Schulungen, wie kann ich ökologischer anbauen, wie kann ich schauen, dass die Society dort quasi wieder gestärkt wird, wo kann ich Schulen anbauen und so weiter und so fort. Und was ich dann auch gelernt habe, und das ist eigentlich, finde ich, fast am coolsten, Malongo ist der einzige Kaffeeröster weltweit, der mit dem United Nations Office on Drug and Crimes zusammenarbeitet, und wir haben eigene Kaffeesorten von Kaffeebauern, die von quasi Coca Plants, also der Vorstoff zu Kokain im Endeffekt, zu Kaffeebauern umgewandelt werden. Das heißt, sie haben quasi dann einen legalen Weg, Geld zu verdienen und die Community so aufzubauen, dass man quasi diese Drogenroute minimieren kann.
Wie schließt sich nun der Kreis vom Marketing zum Startup zum Kaffee?
Überall braucht man Kaffee, also beim Marketing, beim Startup. Der Kreis schließt sich an und für sich in dem, das ist eine gute Frage. Ich habe im Marketing, wie ich angefangen habe, habe ich einfach ausprobieren können. Das war das Schöne quasi, ich habe ja jetzt nicht an recht viel denken müssen, sondern nur die Aufgabe gehabt, ich muss Marketing machen. Bei Startups war es dann quasi die Erfahrung, die ich schon in unterschiedlichen Startups gemacht habe, dieses Wissen weiterzugeben, was ich sehr schön finde. Und jetzt mit dem Kaffee quasi ist es wieder dieses, alles, was ich die letzten 10, 15 Jahre gemacht habe, kann ich jetzt in einem Produkt oder in einer Firma umsetzen, wo ich das Produkt angreifen kann, wo ich das Produkt feiere, wo ich es genießen kann. Und das ist so ein bisschen der Zusammenhang im Endeffekt.
Du hast es angesprochen, eine Auszeit genommen und bist nach Südasien gereist. Kannst du dir oder konntest du dir da auch was mitnehmen von deren Philosophie und der täglichen Leben?
Absolut. Also Südostasien war wunderschön, natürlich. Es war super spannend, weil wir haben damals in Bali gestartet. Das ist natürlich so der Digital Nomad Hotspot. Aber sind dort eher in den Norden gefahren. Das heißt, noch nicht so überlaufen. Und das Leben, wie soll man sagen, es war sehr entschleunigend. Außer man fährt mit dem Moped auf der Straße. Das ist aber eine andere Geschichte. Es war sehr entschleunigend und es war für mich auch die 6 Monate einfach neue Sachen entdecken, neue Erfahrungen machen, neue Geschmäcker, neue Gerüche, neue Leute kennenlernen und einfach, ich glaube, das ist das, was man sowieso mitnehmen kann, einfach offen für Neues zu sein und das kann man auf jeden Fall mitnehmen von solchen Reisen.
Was machst du jetzt zu deinem beruflichen Alltag für einen Ausgleich? Ist das der Sport, ist das das Reisen, Kunst, Kultur?
Mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde hat mich zu einem Triathlon angemeldet im Juli. Das heißt, mein Ausgleich ist momentan oder sollte sein Radfahren, Schwimmen und Laufen. Ansonsten, ja, Sport, Lesen, tatsächlich meditieren hilft auch. Das ist immer sehr schön in der Früh. Ich habe jetzt meinen Balkon hergerichtet, ein Espresso und einmal meditieren.
Dein Lieblingsessen?
Palatschinken von der Mama.
Nach einer stressigen Arbeitswoche, wie ist so der perfekte Sonntag ohne Termine?
Wow, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, das ist das Problem. Perfekter Sonntag ohne Termine ist tatsächlich am Radl fahren, irgendwo, wo ein Wasser ist, also an der Donau entlang zum Beispiel, und einfach mal Kopf ausschalten.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Jeden Tag.
Und was?
Und was, ja. Zum einen natürlich businessmäßig, einfach Abläufe und sonstiges, aber zum anderen, und das ist eigentlich das Coole, ich lerne sehr viel über mich selbst momentan, also wie ich in Stresssituationen umgehe, wie ich mich da selber wieder ein bisschen runterholen kann im Sinne von, wie kann ich mit Stress umgehen eben, wie kann ich mit Leuten umgehen, wie baue ich ein Verkaufsgespräch auf, all diese Sachen, die mich sehr aus der Komfortzone herausholen.
Hast du Vorbilder?
Wüsste ich jetzt nicht. Das ist eine fiese Frage. Habe ich Vorbilder? Na?
Mit welchem Prominenten, verstorben oder noch am Leben, würdest du gerne einen Kaffee trinken?
Mit dem Stefan Zweig.
Und diskutieren und philosophieren.
Diskutieren und philosophieren. Bei einem guten Kaffee.
Wie schaut es mit Social Media aus? Bist du aktiv? Hast du Profile bei Facebook, Instagram, LinkedIn? Musst du das auch in deiner Funktion?
Ich habe ein LinkedIn-Profil. Wir haben mit Malongo ein Instagram-Profil und ein Facebook-Profil, das wir momentan noch nicht wirklich stark bespielen, weil unser Fokus einfach auf B2B ist und wenig auf B2C, also quasi nicht auf Endkunde, sondern auf Geschäftskunde. Aber natürlich in Zeiten wie diesen ist vor allem im geschäftlichen Bereich solche LinkedIn-Profile goldeswert. Ich sage es auch immer meinen Startups, die ich beraten darf, wie baut man das am besten auf? Selber habe ich es noch ein bisschen hinten angestellt.
Das heißt, der private Bernhard gibt nicht so viel Preis von sich?
Der private Bernhard gibt online wenig Preis, ja.
Woran glaubst du?
Dass die Welt oder dass wir in der Welt so wirken können, dass die Welt besser wird.
Indem wir was tun? Oder was müssten wir tun?
Was müssten wir tun? Indem wir Herausforderungen, die wir sehen, erfahren, bewältigen können, immer wieder neue Ideen haben, wie wir sie bewältigen können, neue Technologien entwickeln. Natürlich gibt's auch nicht so schöne Sachen, aber da bin ich von Grund auf positiv, dass wir unsere Welt zum Positiven gestalten können.
Du bist ja sehr jung noch und bist in einer Startup-Bubble unterwegs. Denkst du selber manchmal darüber nach, ein eigenes Startup zu gründen?
Das ist jetzt die Definition von Startup. Das ist die große Frage. Ich habe 2018 schon mal selbst quasi eine eigene Firma gegründet. Also das ist per Definition quasi ein Startup. Aber ja, natürlich. Also das Ziel für mich ist trotzdem, die Sachen, die mich interessieren, in Zukunft auch weiter zu verfolgen, wenn da ein Startup rauspurzelt. Idealerweise mit 2, 3 Kolleginnen, die erfahren sind, wo man einfach gemeinsam an einem Strang ziehen im Endeffekt. Das auf alle Fälle. Das große Ziel ist dann aber tatsächlich, dass ich jetzt nicht ein Startup gründe, sondern quasi in Richtung Investitionen bei Startups einsteigen kann. Das finde ich fast spannender.
2 Minuten, 2 Millionen.
Genau, bei Bernie.
Welche Bereiche interessieren dich da dann besonders?
Momentan ist es tatsächlich der KI-Bereich, weil man da sehr viel unterschiedliche Sachen machen kann. Aber auch, was ich super spannend finde, so traditionelle Sachen, also traditionelles Handwerk, das man irgendwo ins nächste Jahrtausend unter Anführungszeichen weiterbringen kann, finde ich super spannend.
Wie schaut es denn aus rund um die KI? Müssen wir Angst haben?
Boah, da bin ich der Falsche zum Fragen. Als grundpositiver Mensch, nein. Als Realist, zum Teil wahrscheinlich schon.
Also was erlebst du da auch bei deinen Startups? Wenn du sagst, die sind ja auch im KI-Bereich dann immer wieder Ideen. Was kommt da so?
Also der Vorteil unter Anführungszeichen, oder der Vorteil, die Europäer sind ja im KI-Bereich ein bisschen hinten, sagen wir mal so, und sie sind, finde ich, ethisch, das ist jetzt eine sehr philosophische Antwort, ethisch ein bisschen besser aufgestellt. Wenn ich jetzt nach Amerika schaue, Richtung OpenAI, da, die lieben es einfach, neue Sachen zu machen. Und die denken quasi vielleicht nicht ganz so weit, okay, was könnte denn das jetzt für einen Impact haben? Haue ich da eine ganze Workforce irgendwo raus? Okay, das ist, kann man vielleicht irgendwo vertreten, aber dass sie den Fokus verlieren, dass diese Technologie uns eigentlich weiterhelfen soll und nicht uns zum großen Teil ersetzen soll. Oder, und da habe ich neulich ein Meme gesehen, was ganz lustig war, weil irgend so eine KI-Expertin hat geschrieben, na, sie war jetzt ganz überrascht, weil sie hat quasi in ChatGPT die Frage eingeben und hat dann nicht auf Enter gedrückt, weil sie sich dann doch erinnert oder Gedanken gemacht hat, wie jetzt die Antwort darauf ist. Und drunter hat halt wer hingeschrieben, KI-Scientists entdecken das Denken. Und das ist so ein bisschen das, wo ich die Angst ist falsch, die Herausforderung sieht, dass wir nur mehr mit der KI arbeiten und nicht mehr selber denken. Wenn wir das verlieren, dann wird es schwierig.
Kann man auch den Kaffee ins nächste Jahrtausend heben?
Natürlich.
Wie? Oder was habt ihr vor?
Kaffee kann man ins nächste Jahrtausend heben, indem man Geschäftsmodelle anpasst. Also quasi jetzt nicht nur das klassische, ich verkaufe dir 12 Kilo Kaffee und ich komme in einem Monat wieder und sage, brauchst wieder 12 Kilo, sondern dass man schaut, was kann ich für Geschäftsmodelle daraus entwickeln. Manche machen das schon so, ist, dass sie Kaffee-Abo machen, aber ich möchte eher hin in die Richtung quasi zum Full-Service, das heißt auch, dass sich die Kundinnen nicht mehr um die Maschine kümmern müssen, sondern die Maschine kommuniziert mit uns und sagt, hey, ich brauche das, und wir dann im Prinzip das liefern können, ohne dass jetzt der Kunde groß Gedanken drüber machen muss.
Zum Abschluss, Bernhard, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Freiheit.
Freiheit im Sinne von?
Dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun, wann ich möchte und wie ich es möchte.
Bernhard Schaffer, danke für das Interview.
Ich danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.